Seele sing, bete den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für ihn, und bete den König an. Und ein neuer Morgen, und wieder bringe ich dir mein Lob, was auch von mir liegt und was immer auch geschehen mag. Lass mich noch singen, wenn der Abend kommt. Und lobe den Herrn, meine Seele sing, bete den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für ihn, und bete den König an. Du liebst so sehr und vergibst geduldig, schenkst Gnade, Trost und Barmherzigkeit. Von deiner Güte will ich immer singen. 10.000 Gründe gibst du mir dafür. Und lobe den Herrn, meine Seele sing, bete den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für ihn, und bete den König an. Nur für ihn und bitte.
bete den König an.
Ich danke euch, dass ihr uns so mit in den Gottesdienst hineingenommen habt. Ich begrüße euch alle recht herzlich zum Gottesdienst in der Freien Evangelischen Gemeinde hier in Dortmund. Ich freue mich über alle, die heute zum ersten Mal da sind und fühlt euch ganz besonders begrüßt und wünsche euch natürlich, dass ihr euch wohlfühlt und mit uns einfach einen guten, schönen, gesegneten Gottesdienst feiern. Als ich heute Morgen hier hingekommen bin oder beziehungsweise hier reingekommen bin, der Erste, der mich angesprochen hatte, ich glaube, vor dem guten Morgen war noch, du kannst noch lachen, bezieht sich natürlich auf Fußball, habe ich gesagt, natürlich kann ich noch lachen, weil es gibt ja ganz andere Dinge, worüber man sich freuen kann. Und darüber haben wir gesungen gerade. 10.000 Gründe gibt Gott uns jeden Tag, immer wieder, jeden Moment, egal wo wir sind, wann wir wo sind, was wir machen, 10.000 Gründe, um ihn zu loben, um ihn zu preisen, ja, einfach in seiner Gegenwart zu sein, ihn zu sehen, ihn zu erkennen, ihn spüren, in mir selber drin. 10.000 Gründe und wahrscheinlich gibt es noch mehr. Und ich bin davon überzeugt, dass derjenige, der aufmerksam zuhört, der sucht, der ja, sich bewusst in die Gegenwart Gottes stellt, Gott auch finden wird. Und das wünsche ich uns für diesen Gottesdienst, dass wir all das, was um uns herum ist und was gewesen ist, einfach mal so versuchen auszublenden und ja, uns selbst in die Gegenwart Gottes zu stellen. Dazu lade ich euch ein und da freue ich mich, mit euch das gemeinsam tun zu können. Und zum Anfang bete ich noch, ihr dürft ruhig sitzen bleiben. Ja, Vater, das ist einfach toll und ich bin total dankbar dafür. Und deswegen habe ich auch ja, dieses Lied in den letzten Tagen so oft gehört, immer wieder, weil du uns so viel Grund gibst zum Danken, fröhlich zu sein und auch die Dinge, die in unserem Leben nicht so toll laufen, dir einfach zu geben. Danke, dass wir Gemeinschaft mit dir haben können, dass du ein lebendiger Gott bist, der verspricht, dass er mitten unter denen ist, ja, die zu dir kommen, die zuhören, die Gemeinschaft mit dir haben. Und deswegen bitte ich dich, sei du mitten unter uns und segne uns. Amen. Und mir ist trotzdem bei diesem Lied 10.000 Gründe etwas aufgefallen. Und zwar, das kann ich mal von mir sprechen. Es gibt 10.000 Gründe, Gott zu loben, Gott zu preisen, Gott dankbar zu sein. Und ein einziger Grund reicht oftmals aus, um das nicht zu tun. Kennt ihr das? Weiß ich nicht. Ich vermute mal ja. Aber bei mir ist es so. Ein einziger Grund reicht manchmal aus, sauer zu sein, niedergeschlagen zu sein und ja, Gott aus dem Weg zu gehen. Da gibt es Gründe und da sage ich, ich kann jetzt nicht zu Gott gehen. Ich kann jetzt so, wie ich bin, nicht dieses oder jenes tun. Und ich nehme keine Zeit, um in Gottes Gegenwart zu sein. Ich nehme keine Zeit, weil anderes wichtiger ist, um Gott zu sehen und Gott zu hören. Und weil ich glaube, dass das nicht bei mir nur so ist und dass in der Vergangenheit bei euch das ähnlich gewesen sein kann, wird, möchte ich zum Anfang dieses Gottesdienstes uns einfach diese Möglichkeit geben, dass wir ja vor Gott treten und all diese Dinge einfach abgeben, ihm bekennen und sagen, Gott, so ist es, aber du bist ein gnädiger Gott und du möchtest das von uns hören. Und ich möchte mit euch ein Sündenbekenntnis sprechen. Hört sich hart an, dieses Wort, Sündenbekenntnis. Vielleicht ist es auch manchmal an vielen Stellen so, aber ein Bekenntnis zu Gott, wie schwach und fehlerhaft ich eigentlich bin und seiner Gnade und Barmherzigkeit bedarf. Und David hat das im Psalm 51 eigentlich sehr deutlich gemacht. Und ich werde den Psalm 51 lesen, von den Versen 3 bis 14. Und zwischendurch, ihr seht es schon, werden wir ein Herr, erbarme dich singen. Klaus, kannst du das einmal anspielen? Dann haben wir das schon einmal im Ohr. Ich glaube, das ist ziemlich bekannt. Und ich werde lesen und ihr dürft, wenn ihr möchtet, dazu antworten mit dem Herr, erbarme dich und bitte euch dazu aufzustehen. Du barmherziger Gott, sei mir gnädig. Lösche meine Vergehen aus, denn du bist voll Erbarmen. Wasche meine ganze Schuld von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne mein Unrecht, meine Schuld steht mir ständig vor Augen. Gegen dich habe ich gesündigt, gegen dich allein. Was du als böse ansiehst, das habe ich getan. Darum bist du im Recht, wenn du mich verurteilst. Dein Richterspruch wird sich als wahr erweisen. Schon von Geburt an bestimmt die Sünde mein Leben. Ja, seit ich im Leib meiner Mutter entstand, liegt Schuld auf mir. Du freust dich, wenn ein Mensch von Herzen aufrichtig ist. Verhilf mir dazu und lass mich weise handeln. Reinige mich von meiner Schuld, dann bin ich wirklich rein. Wasche meine Sünde ab, dann bin ich weißer als Schnee. Du hast mich hart bestraft. Nun lass mich wieder Freude erfahren, damit ich befreit aufatmen kann. Sieh nicht länger auf meine Schuld. Vergib mir alle meine Sünden. Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott. Erneuere mich und gib mir die Kraft, dir treu zu sein. Verstoße mich nicht aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Schenk mir wieder Freude über deine Rettung und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Amen. Ihr dürft euch gerne wieder setzen. Wir werden jetzt gleich während den Ansagen ich euch einige wichtige Informationen gebe, die Kollekte einsammeln. Und da dürft ihr richtig was Gutes tun, weil das, was wir einsammeln, ist nicht für uns selbst bestimmt, sondern für unsere Patenschaften, für die Menschen, für die wir Verantwortung übernommen haben. Das sind einmal Paschas, die nicht mehr in Brasilien sind, aber in Deutschland, und für Esther Neufalls, die noch in Ecuador dort ihren Dienst macht. Diese Menschen können nur dort wirken und arbeiten, wenn wir sie unterstützen, wenn Menschen da sind, ja, die sie finanziell begleiten. Und das nicht nur finanziell, sondern auch im Gebet. Also von daher, wer möchte, darf das gerne tun. Fühlt euch da ganz frei. So, die Informationen. Heute um 18 Uhr. Ganz tolle Geschichte vom Crossover. Englisch ist wieder für mich hier. Eton Worship, so ganz langsam. Eton Worship, nehmt das Gottesdienstblatt, dann werdet ihr das lesen können. Dann wisst ihr auch, was ich meine. Also auf jeden Fall geht es darum, Gott zu loben, Gott zu preisen im Worship. Und auch dabei gibt es ein gutes Essen. Ja, das ist jetzt übersetzt für alle. Ihr seid recht herzlich eingeladen, nicht nur die jungen Leute, sondern auch die Älteren unter uns. Alle, die daran Spaß haben, kommt. Und 18 Uhr unten im Crossover, ihr seid ganz recht herzlich eingeladen. Am 7.11. um 18 Uhr ist das Gebet in der Christuskirche, oder von da aus geht es los. Gebet im Gehen an verschiedenen Orten. Auch dazu seid ihr recht herzlich eingeladen. Am 9.11. um 19 Uhr ist wieder im Stern im Norden der internationale Abend. Auch da freuen sich die verantwortlichen Mitarbeiter über jeden, der hinzukommt und sich Zeit nimmt, um dort mit den internationalen Gästen in Kontakt zu kommen, ihnen zu helfen, Gespräch zu haben, Gemeinschaft zu haben, einfach auch eine gute Atmosphäre zu zaubern. Am 11.11. für uns Männer, Männerfrühstück. Lest genau nach, was es da alles gibt. Arne Völkel wird dort referieren und mit euch ins Gespräch kommt. Bestimmt wieder eine spannende Geschichte. Und um 15 Uhr bis 17 Uhr ist Beachvolleyball für die, die gerne Sport machen. Markus, wo bist du? Einmal aufstehen. Ja, die kann man sehen, genau. Wenn ihr da Informationen haben wollt, wie ihr hinkommt, was es kostet, wie das abläuft, dürft ihr euch nach dem Gottesdienst gerne bei Markus melden. Für nächsten Sonntag ist, nur um es schon mal anzukündigen, Gottesdienst mit Abendmahl. Auch dazu seid ihr recht herzlich eingeladen. Und dann haben wir noch einen besonderen Save the Day Tag. Offenes Wohnzimmer am Samstag, den 2. Dezember ab 17 Uhr bei Ulrike Zieger. Karten liegen, glaube ich, aus. So viel ich weiß, vorne auch am Infopunkt. Und wer noch weitere Fragen hat, der darf sich dann gerne bei Ulrike melden. Finde ich toll, wenn wir lebendig sind und viel machen. Und Essen spielt ja anscheinend immer bei uns auch eine gute, wichtige Rolle. Jo, das waren die wichtigen Informationen. Wer noch mehr wissen möchte, wir haben hinten den Infopoint. Da dürft ihr euch gerne informieren, hingehen. Und ja, Lighthouse wird gerade reingerufen. Ja, Lighthouse ist am 19. Hatte ich jetzt nicht auf dem Zettel gehabt, aber ihr habt vollkommen recht. Wenn ich nicht Lighthouse ankündige, bin ich selbst schuld. Ladet bitte dazu Leute ein. Kommt und ladet ein. Es ist immer wieder ein besonderer Gottesdienst. Nicht nur, weil er so heißt oder den Namen hatte. Jetzt heißt er ja Lighthouse. Ladet also zu ein. Kommt auch da essen und trinken, Kaffee und Kuchen und tolle Gemeinschaft. Ich freue mich, wenn der Saal voll ist und alle anderen auch. Anne, jetzt musst du mal nach vorne kommen. Jetzt brauche ich dich. Weil du hast mir bei der Vorbereitung gesagt, dass dieser Gottesdienst einer von dreien ist. Habe ich dann auch gemerkt, als ich nachgeguckt habe, dass es immer um Lukas geht, um den verlorenen Sohn. Erstmal ein Kompliment für das Thema, wie du das gestellt hast. Das erste ist noch okay so. Ich bin so frei. Die anderen beiden klingen so ein bisschen wie, na, wir gucken jetzt einen guten Western. Tschüss und auf Wiedersehen. Und dann heute Goodbye und ein Wiedersehen. Genau. Also finde ich spannend. Kann man sich eine ganze Menge drunter vorstellen. Spielen die Fantasien, so ging es mir wenigstens. Wir haben uns natürlich zusammengesetzt, wir haben ein bisschen darüber geredet oder beziehungsweise geschrieben, so dass ich Informationen habe, die ich euch oder wir euch nicht vorenthalten möchten. Also, wenn man drei Predigten über einen Lukas hält, ja, da muss da irgendwas ganz Wichtiges bei sein oder dir was ganz Wichtiges bei sein, was du sagen möchtest.
Ja, drei Predigten zu Lukas, nicht zum ganzen Evangelium, das wäre dann doch ein bisschen knapp, sondern zum Kapitel 15. Und übrigens, die drei Predigten dazu haben sich um eine weitere erweitert. Also ich werde jetzt sogar vier dazu halten. Was mich an den Gleichnissen, sind ja drei oder vier, wenn man den verlorenen Sohn, den Jüngeren und den Älteren auseinandernimmt oder für sich gesondert betrachtet. Was mich fasziniert ist, dass es in diesem Gleichnis in Lukas 15 immer um die Freude Gottes an den Menschen geht, und zwar an den Menschen, die zu ihm zurückfinden.
Ja, ich höre dich begeistert das. Aber was ist dieses Besondere an diesen Gleichnissen?
Also besonders ist die Freude Gottes, und die ist ursächlich darin begründet, dass Gott selber nach den Menschen sucht. Und das finde ich faszinierend. In diesen Gleichnissen ist das ganz deutlich ausgedrückt. Gott selber, Jesus, macht sich auf den Weg. Also der Hirte sucht das verlorene Schaf. Eine Frau sucht eine verlorene Münze. Und ein Vater hält Ausschau nach dem verlorenen Sohn oder den beiden verlorenen Söhnen. Und das ist schon besonders, dass Gott sich also auf den Weg macht, um das Verlorene zu suchen. Und besonders ist, dass Jesus damit verdeutlicht, Glaube ist einerseits immer etwas ganz Persönliches, persönlicher Glaube. Es ist aber nie ein selbstgemachter Glaube, sondern es fängt immer mit Jesus an, mit Gott, der uns liebt und der nach uns fragt.
Und damit geht es heute in der Predigt weiter?
Da geht es weiter, nochmal in einer anderen Zuspitzung, nämlich die Gnade Gottes drückt sich aus in der Liebe Gottes. Und die wiederum findet zum Ziel in der Vergebung. Und das wird heute das Thema sein. Gott vergibt uns unsere Schuld Und wie das bei uns ankommt, das wird heute so Thema sein.
Das hört sich spannend an. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Erstmal Dankeschön.
Ja.
Bevor du gleich wieder nach vorne kommen kannst, um das Geheimnis und die Spannung des Lukas-Evangelium oder einen Teil des Lukas-Evangelium rauszugeben, singen wir noch ein Lied. Und zwar geht es in dem Lied auch darum, dass wir so kommen können zu Gott, wie wir sind. Wir müssen uns nicht verstellen. Sonntags sieht man sich zwar oftmals was Besseres an und was Feineres, aber letztendlich bei Gott kommt es darauf, auf diese Äußerlichkeiten gar nicht drauf an, sondern ich kann zu Gott kommen, wie ich bin, und Gott nimmt uns so an und er freut sich einfach riesig darüber. Lass uns gemeinsam singen.
Das Kurzinterview hat euch gezeigt, worum es in Lukas 15 geht. Nur noch mal zur Erinnerung, wir haben ja Techniker und die zeichnen die Gottesdienste auch alle auf. Und dafür noch mal ganz herzlichen Dank. Also wer es nachhören will, was bisher geschehen ist, der kann das also bei uns auf der Homepage abrufen und Gottesdienst und Predigt nachhören. Heute geht es also weiter mit den Versen 21 bis 24 in diesem Kapitel 15 aus dem Lukas-Evangelium. Die Verse findet ihr auf eurem Faltblatt und ich lese die einmal vor. Vater, sagte der Sohn, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Aber der Vater rief seinen Dienern zu, schnell holt die besten Kleider für ihn, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe. Holt das Mastkalb und schlachtet es, wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Denn mein Sohn hier war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden und sie begannen zu feiern. Das Wort Gnade, um das sich die Gedanken in Lukas 15 immer wieder drehen, dieses Wort Gnade hatte ja Martin Luther neu entdeckt und besonders betont, die Gnade Gottes. Aber dieses Wort Gnade scheint irgendwie aus der Zeit gefallen zu sein. Denn das Kino beispielsweise zeigt meist gnadenlos harte Kerle. Und diese gnadenlos harten Kerle, das ist eher als Kompliment gemeint. Der ist gnadenlos, das ist als Kompliment gemeint, heißt so viel wie, das ist kein Weichei. ist nicht so ein Schlaffi, so ein Warmduscher, Beckenrandschwimmer oder wie immer du sie nennen willst. Kein Weichei, gnadenlos harte Kerle. Gnadenlos harte Kerle stehen also für den Wunsch der Unverletzbarkeit. Und weil wir so viele innere Verletzungen tragen und erleiden und weil wir so oftmals auch unter ungerechten Verhältnissen uns ganz ohnmächtig fühlen, deswegen lieben wir diese heroischen Gestalten auf der Kinoleinwand. Und auch wenn man in unsere Geschichtsbücher hineinschaut und ihr euch mal erinnert an den Geschichtsunterricht, da lesen wir eben nichts von Müttern, die sich um ihre Kinder sorgen, nichts von treu fürsorgenden Vätern, lesen wir da auch nichts. Sondern wir lesen in den Geschichtsbüchern allermeist von irgendwelchen harten Kerlen. Es gibt natürlich auch so harte Frauen, wie sie die Eiserne Lady. In den neueren Geschichtsbüchern wird die sich auch finden. Aber unsere Geschichtsbücher berichten eben von diesen Helden, die im Übrigen fast alle samt und sonder Eroberer waren, Kriegshelden, Despoten, Tyrannen. Harte Kerle und mächtige Frauen, die sich nicht scheuten, über das Leid anderer Menschen hinwegzugehen und auch über Leichen hinwegzuschreiten. Ganz anders der Vater im Gleichnis Jesu. Er unterdrückt seinen Sohn nicht und zwingt ihm sein Diktat nicht auf. Dieser Vater ist barmherzig, ist gnädig, also ganz anders als ein harter Kerl. Der Vater im Gleichnis fühlt sich ein in seinen Sohn. In den Sohn, der von ihm ging, der in die Fremde geht, der da unter die Räder kommt. Und der Vater ist mit seinen Gedanken, mit diesem Sohn beschäftigt, obwohl der seinerseits gesagt hat, tschüss Vater und auf nimmer Wiedersehen. Ich will dich nicht mehr wiedersehen, denn die Zeit mit dir, so prall war die nicht. So hat der Sohn das auf jeden Fall erlebt und das haben wir uns letztes Mal angeschaut, dass das seine Wahrnehmung war, dessen, was er vom Vater erfahren hatte oder sich über ihn dachte. Jesus beschreibt Gott Vater als einen, der mit uns fühlt, der mit dir fühlt, der deinem Schmerz nachspürt. Und das meint die Bibel, wenn sie vom barmherzigen und gnädigen Gott spricht. Und übrigens spricht die Bibel nicht erst im Neuen Testament von dem barmherzigen und gnädigen Gott, sondern sie tut das vielfach auch bereits im Alten Testament. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Auch in dem Bekenntnis, das wir eben gesprochen haben, wird das ja deutlich. Das griechische Wort für Gnade heißt Charis. Und man kann dieses Wort auch mit Gnade übersetzen, so wird es meist übersetzt. Man kann es aber auch mit Glanz übersetzen. Es ist dieselbe Wortbedeutung oder Anmut oder Lieblichkeit oder Herrlichkeit. Und also dieses Wort Charis wird in den biblischen Übersetzungen in der deutschen Sprache deswegen auch ganz unterschiedlich übersetzt, allermeist allerdings mit Gnade. Wenn die Bibel von Gottes Gnade spricht, dann meint sie damit aber immer auch, dass Gott eine bestimmte Ausstrahlung hat, eine Anmut, eine Herrlichkeit. Vergleichbar dem, wenn wir sagen, dass jemand Charisma hat. Charis, Charisma hängt zusammen. Und wenn jemand ein Charisma hat, dann hat er eine bestimmte Ausstrahlung. Und diese Ausstrahlung Gottes ist eben die der Gnade. Also das bezeichnet sein Wesen. Das Wesen Gottes wird in diesem Begriff in der Bibel wiedergegeben. Und dieses Wesen Gottes, seine Gnade, ist für Martin Luther dann eben auch das Urwort protestantischer Theologie geworden. Aber wie erreicht uns diese Gnade, diese Liebe Gottes? Im orientalischen Denken zählt der Stolz und die Ehre sehr viel. Im Gleichnis, das Jesus erzählt, setzt sich der Vater der Verächtlichkeit aus. Er wartet auf den Sohn. Er hat quasi nichts Besseres zu tun, als immer wieder vor die Tür des Morgens zu treten und hinauszuschauen. Und vielleicht schaut er sogar die ganze Nacht nach dem Sohn aus. Er wartet auf den Sohn. Und dann läuft er diesem Sohn entgegen. Bleibt nicht in der Türe stehen, wartet, bis der Sohn angekommen ist. Kommt oder vielleicht herankriecht, sondern der Vater, der Patriarch, läuft los auf den Sohn zu. Das war für die Menschen, die damals dieses Gleichnis Jesu hörten, völlig revolutionär. Kein Patriarch, kein Familienoberhaupt setzt sich derart der Verächtlichkeit aus. Das widerspricht seiner Würde. Aber die Würde, das Charisma Gottes, ist eben genau dies, will Jesus verdeutlichen. Dieser Glanz, diese Herrlichkeit besteht in seiner Liebe, in seiner Gnade. Seine Gerechtigkeit besteht in seiner Treue. Gott ist der, der Treue hält, der Ausschau hält. Und die Bibel sagt an anderer Stelle, Paulus sagt es einmal so, und wenn wir, oder Johannes, wenn wir einmal untreu sind oder wenn wir auch grundsätzlich untreu sind, so ist Gott doch immer treu. Weit verbreitet ist der Gedanke oder zumindest das Gefühl bei uns, die Bitte um Vergebung, die sei quasi die Voraussetzung für die Liebe des Vaters. Das hast du vielleicht schon mal für dich so empfunden. Also irgendwas ist zwischen dich und Gott geraten. Du hast den Eindruck, boah, das ist völlig daneben gelaufen. Was habe ich da angestellt? Und dann ist die Überlegung so naheliegend, dass wir sagen, und wenn ich jetzt um Vergebung bitte, dann hat der Vater mich wieder lieb. Dann wendet er sich mir wieder zu, wenn ich jetzt um Vergebung bitte. Also die Vergebung quasi gedacht als Voraussetzung der Liebe Gottes. Und damit genau wäre die Pointe des Gleichnisses Jesu glatt und komplett verfehlt. Denn der Punkt bei den Gleichnissen von Lukas 15 ist der, dass die Schuld und Trennung von Gott her überwunden wird und durch die Gnade und Vergebung Gottes überwunden ist. Nicht durch die eigene Entscheidung, nicht durch die eigene Bemühung, sondern wenn Gnade das Wesen Gottes ist, dann ist diese Liebe all dem, was du tust und was wir tun, vorauseilend. Der Vater wartet schon längst, er liebt schon längst, er hat sich im Herzen schon längst entschlossen, barmherzig und gnädig und treu zu sein. Mit anderen Worten, unsere Bitte, deine Bitte um Vergebung, wenn du Gott um Vergebung bittest, das ist keine Bedingung für die Liebe Gottes. Und vielleicht sitzt hier der eine und andere und sagt, also Gott um Vergebung gebeten habe ich noch nie. Das ist mir einfach viel zu krass. Da muss ich mich erst so richtig schlecht für fühlen. Und so richtig schlecht fühlen will ich mich nicht. Und deswegen bitte ich auch nicht um Vergebung. Aber dann wären wir genau, und dann bist du völlig auf dem falschen Trichter. Denn Gott um Vergebung zu bitten, hat nichts mit eigener Erniedrigung zu tun. Sondern umgekehrt. Es geht darum, dass du loskommst von dem, was dich gefangen hält. Und dass du loskommst von dem, was dich gefangen nimmt. Die Bitte um Vergebung ist also keine Bedingung für die Liebe Gottes, sondern die Liebe Gottes zu dir macht die Bitte um Vergebung überhaupt erst möglich, überhaupt erst sinnvoll. Sie begründet die Gewissheit, dass uns wirklich vergeben ist. Darum geht es. Die Vergebung Gottes gibt uns die Gewissheit, schenkt uns die Gewissheit, dass uns wirklich vergeben ist. Das ist seine Liebe, das ist seine Gnade. Aber was passiert dann auf unserer Seite? Ich denke, auf unserer Seite ist die Bitte um Vergebung sowas wie eine innere Voraussetzung dafür, dass die Liebe Gottes tatsächlich auch bei uns ankommt, dass sie dich erreicht. Indem wir uns über seine Treue freuen können, indem wir uns seine Liebe anbefehlen, bekommen wir Anteil an dieser Zuwendung Gottes. Und wenn du sagst, darauf verzichte ich, das will ich überhaupt nicht, kannst du machen, aber dann empfängst du eben auch nichts von dieser Zuwendung und Liebe Gottes, dann spürst du davon nicht und erlebst nicht, wie befreiend es ist, mit diesem Gott umzugehen. Sich lieben zu lassen, das ist eigentlich unsere tiefste Sehnsucht. Und es ist ziemlich widersinnig, sich der Liebe Gottes zu entziehen und zu sagen, ich lasse mich ja von jedem lieben, aber von dir nicht. Und wenn es so ist, dann vertrösten wir uns ganz häufig. Dann suchen wir Vertröstung in anderen Dingen, bilden uns ein, dass sie uns glücklich machen, ein billiger Ersatz für die Liebe Gottes. Natürlich, Vergebung, Gott um Vergebung bitten hat einen Anlass. Und diesen Anlass beschreibt die Bibel in dem Wort der Sünde oder der Schuld. Sünde und Schuld hat die Macht, uns klein zu halten. Sünde, Schuld macht uns klein in der Ansicht anderer Menschen, wie sie auf uns sehen. Und sie macht uns auch klein in der Selbstwahrnehmung. Und bleiben wir darin gefangen, dann bleiben wir weit hinter den Möglichkeiten zurück, die Gott für uns vorgesehen hat. Ich glaube, wir schämen uns für unsere Sünden. Wir schämen uns für unser Versagen, weil wir etwas davon wissen. Wir tun es im Übrigen selber so. Wer sich was hat zu Schulden kommen lassen, den schauen wir so ein bisschen scheel an. Und wir warten darauf, dass er es wieder gut macht. Und so denken wir auch von uns selber. Aber das Großartige der Vergebung Gottes ist, dass es diesen Weg des Ankriechens nicht benötigt, sondern dass hier ein Freispruch ausgesprochen wird von Gott, der allein die Macht hat, Sünden zu vergeben. Wir können uns als Menschen natürlich auch vergeben. Wir können Dinge wieder in Ordnung bringen. Aber vor dem Urteil Gottes hat allein er das Wort und die Macht zu sagen, dir ist vergeben. Also wir bleiben weit unter unseren Möglichkeiten, weit hinter dem zurück, was Gott für uns vorgesehen hat, wenn wir uns auf die Vergebung nicht einlassen. Ohne Vergebung zu erbitten, bleiben wir getrennt von einem befreiten Leben. Wir haben eben ein Sündenbekenntnis gesprochen und Tom hatte gesagt, das klingt irgendwie sehr krass. Sündenbekenntnis. Boah. Und dazu steht man dann auch auf. Das hat ja gerade was von Gerichtssaal. Da steht man zur Urteilsverkündigung ja auch auf. Aber wenn wir es richtig begreifen und erfassen, dann geht uns über einem solchen Bekenntnis, über solcher Beichte, ein altes Wort, auf, dass es enorme Kräfte in uns freisetzt. Nämlich die Kraft neuer Zuversicht. Der Weg ist frei. Die Versicherung macht den Weg nicht frei. Aber Gott macht den Weg frei. Das Belastende fällt ab und unser Sinn richtet sich wieder auf die Zukunft aus. Das Bekenntnis von Schuld bewirkt Befreiung. Es öffnet den Blick und es gibt uns den Blick auf Gottes Liebe frei, das Gott eben bereits vergeben hat. Und zwar nicht wegen unserer Reue und nicht wegen unserer schlechten Gefühle und nicht wegen unserer Zerknirschung, sondern weil Gnade und Liebe das Wesen Gottes sind. Das andere kennen wir auch. Unvergebene Schuld hält uns immer beim Alten fest. Unvergebene Schuld nimmt gefangen. Sie bindet uns nämlich an die bösen Taten. Sie bindet uns an die Vergangenheit. Sie bindet uns an unsere Erinnerung. Sie bindet uns an unterlassene Hilfeleistung, an unversöhnliche Worte, an schmerzhafte Erfahrung. Vergebung hat, wo wir sie erfahren und wo wir sie anderen gewähren, deshalb sowas wie eine therapeutische, eine heilende Wirkung. Denn es geht dabei um weit mehr als einfach nur neue Kleider, Schmuck und Schuhe. Und so endet ja hier diese Verse, die wir heute uns anschauen. Nun, was hat jetzt Vergebung mit Schuhen zu tun? Es geht um mehr als einfach nur um neue Schuhe. Als erstes wird da gesagt, bringt ihm, dem Sohn, der zurückkehrt, das beste Gewand. Schnell holt die besten Kleider. Es geht hier um das beste Gewand. Nämlich das Gewand, was für eine besondere Feierlichkeit reserviert wird. Ich bin jetzt die Tage bei dem schönen Wetter dann und wann im Rombergpark spazieren gegangen mit Martina zusammen. Und da gibt es so eine Brücke, die kennt ihr vielleicht, die geht da über das Wasser hinweg. Und diese Brücke ist ständig belegt. Da stehen immer Menschen, die sind ganz festlich gekleidet und die lassen sich da fotografieren. Also das sind die Hochzeitspaare. Und ganz interessant, je nach Kulturraum haben sie weiße Kleider an, also die Frauen, oder feuerrote Kleider an. Die Männer sehen irgendwie alle gleich aus. Das ist so ein Festgewand, um das es hier geht. Dieses Festgewand wird dem Sohn, der zurückkommt zum Vater, also wieder angezogen. Und das bedeutet, der Vater hat dieses Festgewand nicht ausrangiert. Nach dem Auszug des Sohnes ist er nicht an den Kleiderschrank herangetreten, hat durchgezählt und hat gesagt, Jackett weg, 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 können wir alles auf den Müll werfen, der ist ja weg. Sondern der Vater hat dieses Festgewand nicht ausrangiert. Er hat es hängen lassen und jetzt holt er es wieder hervor. Also keine Schmähung und keine Entrüstung über den Sohn. Die Wiederaufnahme in den Familienverbund wird im Gegenteil gefeiert. Eben dieser, der bei den Schweinen landete, der also sein Leben quasi im Blick der Menschen verwirkt hatte, der kommt zurück als ein Geliebter des Vaters. Und der ist als ein solcher zu achten. Der ist als ein solcher zu achten von der ganzen Hausgemeinschaft. Und dies zu verdeutlichen, kriegt der Sohn den Ring angesteckt, also ein Siegelring ist hier gemeint. Alle Rechte und Befehlsgewalten des Hauses sind ihm damit wieder neu zuerkannt. Es wird ihm sozusagen Prokura eingeräumt. Die umfassende Handlungsvollmacht als wieder eingesetzter Sohn des Hauses. Und wieder wird deutlich, der Sohn muss sich dieses Recht und seine Würde nicht durch gute Führung erst wieder zurückerobern. Der läuft also nicht eine Zeit lang mit und muss sich quasi wieder hervorarbeiten, dass der Vater sagt, okay, jetzt kann ich dir ja wieder vertrauen. Du hast ja bewiesen, dass es da noch so einen Funken guten Kerns in dir gibt. Und also jetzt, gut, kriegst du auch den Ring. Nein. Er wird ihm unmittelbar und sofort wieder angesteckt, genauso wie ihm unmittelbar und direkt das Gewand wiedergegeben wird. Und schließlich bekommt der Sohn dann noch neue Schuhe. Wahrscheinlich kein italienisches Fabrikat, aber mit diesen Schuhen kann man sich sehen lassen. Denn Diener und Sklaven damaliger Zeit gingen barfuß. Wenn also der Sohn jetzt Schuhe angepasst bekommt, dann ist damit ausgedrückt, du bist in meinem Haus nicht das, worum du gebeten hast, nämlich mach mich wieder einem zu deinem Tagelöhner, zu einem deiner Sklaven also. Nein, sagt Gott, dir zu und mir zu. Du bist bei mir kein Tagelöhner, kein Sklave, kein Knecht, sondern du bist mir Sohn und Tochter. Darum geht's. Der Vater im Haus bleibt natürlich auch der Herr im Haus, aber seine Kinder sind nicht bloße Befehlsempfänger, sondern Gott räumt dir Entscheidungsvollmachten ein in deinem Leben. Wir sind tatsächlich frei, das Leben zu gestalten. Freiheit im Guten wie im Schlechten. Dein Verhältnis zum Vater soll nicht durch Regeln und Verbote bestimmt sein, sondern dieses Verhältnis soll bestimmt sein von Vertrauen, von Gespräch, vom Hören, vom Sprechen mit dem Vater. Das neue Gewand also, der Siegelring und die Schuhe sind Gnadenzeichen. Sie drücken im Grunde all das aus, was dieser Begriff Gnade über das Wesen Gottes aussagt. Und wenn dir Gott solche Gnade erweist, dann zielt das in umgekehrter Richtung dessen, was unser Sprachgebrauch mit Gnade verbindet, auf etwas ganz anderes. Wenn wir eben von Gnade sprechen, dann reden wir jetzt bei alten Pferden zum Beispiel vom Gnadenstoß oder vom Gnadenbrot. Also der alte Gaul, der kriegt das Gnadenbrot und der kommt auf den Gnadenhof. Also ihr merkt, so richtig spaßig ist das alles nicht. Die Gnadenzeichen von Gnadenstoß, Gnadenbrot und Gnadenhof heißen im Grunde nichts anderes als dem alten Klepper wird im Endstadium seines Lebens noch der letzte Rest gegeben. Aber die Gnade Gottes, die uns hier verkündigt wird, gibt nicht uns Teil am letzten Rest, sondern lädt uns ein an eine Festtafel. Und sie begannen zu feiern. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Das ist also Party und alles andere als Gnadenbrot und Gnadenhof. Es geht um eine neue Schöpfung. Die Gnadenzeichen im Gleichnis stehen dafür. Sie erzählen vom Wesen Gottes. Gottes Gnade ist seine Herrlichkeit. Und du sollst in seinem Glanz aufatmen. Und wir atmen auf, indem wir um Vergebung bitten und uns den Vergebungszuspruch Gottes gefallen lassen. Wir atmen auf, wenn wir nicht mehr versuchen, uns diese Vergebung zu verdienen. Wir atmen auf da, wo wir etwas einfach annehmen, was uns zugesagt wird. Weil wir begriffen haben, das Wesen Gottes, sein Glanz, in dem er erstrahlt, seine Herrlichkeit, das ist seine Gnade. Amen.
Wir laden euch ein, aufzustehen und Gott jetzt auch in Liedern zu begegnen, in den Liedern auch dem Predigtthema nachzugehen und ja, sich auf Gott auszurichten.
Down at your feet, you're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times, it's you I seek. I owed you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are always, always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never, ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever meets no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. The way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we'll live in all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we'll live in all for you. You are the way, truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live in all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live in all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that
Vater, bei dir
dir bin ich zu Hause. Vater, bei dir berge ich mich. Vater, bei dir finde ich Ruhe. Oh, mein Vater, ich liebe dich. Es ist so gut, wieder vor dir zu stehen und mit den Augen des Herzens zu sehen. Vater, zieh mich zu dir. Es tut so gut, mich in dir zu verlieren, dort wo sich Himmel und Erde berühren. Vater, zieh mich zu dir. Nimm das Lied meines Herzens, nimm das Lob meines Lebens, alles bringe ich dir her, als ein kindliches Geschenk. Nichts will ich mehr, als dir Freude zu machen, mit dir zu lachen. Nichts will ich mehr, als dir zu lieben. Nichts will ich mehr, als dir Ehre zu geben, aus dir zu leben. Nichts will ich mehr, als dir zu dienen. Gut, mich im Wort zu sehen und mit den Augen des Herzens zu sehen. Vater, zieh mich zu dir. Es tut so gut, mich in dir zu verlieren, dort wo sich Himmel und Erde berühren. Vater, zieh mich zu dir. Nimm das Lied meines Herzens, das Lob meines Lebens, alles bringe ich dir her, als ein kindliches Geschenk. Nichts will ich mehr, als die Freude zu machen, mit dir zu lachen. Nichts will ich mehr, als dich zu lieben.
All about you, Jesus. I-
I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Deeper within, through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back through the heart of worship, and it's all about you, all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing that made.
Ich fand's toll. Wenn ihr stehen bleiben wollt, könnt ihr das gerne tun. Wir singen gleich auch noch einmal. Aber ihr dürft euch gerne setzen. Ich fand's toll, dass der Arne in der Predigt aufgehört hat mit der Einladung des Durchatmens, des Aufatmens. Und darum geht es bei Gott letztendlich. Nicht, dass er dir die Wahrheit vorhält und sagt, so ist es und dir bleibt die Luft weg. Darum geht es nicht, es geht ums Aufatmen. Du sollst frei sein, du sollst die Wahrheit erkennen, du sollst Gott erkennen. Und ich bin dankbar dafür, dass wir in unserem Land und dass wir hier das so frei aussprechen können und viele von uns können das bezeugen. Manchmal ist es so, dann hat man noch einen Gedanken und den kriegt man nicht so richtig los und den möchte man gerne aussprechen. Und ihr wisst, für die, die regelmäßig hier hinkommen, links neben mir auf den Bänken, sitzen gleich Mitarbeiter, die sind bereit, ja, eure Gedanken zu teilen, mit euch zu reden, mit euch zu beten, wenn ihr das möchtet, dass ihr nicht einfach mit etwas, was ihr gerne noch gesagt hättet und nicht konntet, nach Hause gehen müsst. Also, dort dürft ihr gleich hingehen, es sind Mitarbeiter da. Wir hören auf mit diesem Gottesdienst, so wie wir angefangen haben. Und zwar nochmal mit dem Lied 10.000 Gründe. Vielleicht sagt ihr, haben wir vorhin schon gesungen, jetzt nochmal. Ist mein Wunsch. Und das ist die Macht des Moderators. Ja, dieses Lied, das hat mich echt gepackt diese Woche. Ich habe es wirklich so oft gehört. Und ja, 10.000 Gründe. Vielleicht habt ihr heute in diesem Gottesdienst einen einzigen Grund gehört, der wirklich sagt, ja, das ist es und ich möchte Gott loben und ich möchte ihn preisen und ich ja, möchte mein Leben so führen, dass es ein Lob ist. Und vielleicht, und das kommt in dem Lied ja auch vor, singen wie niemals zuvor. Vielleicht isst er danach und dann tu das. Und dann kommt es nicht auf Schönheit drauf an und auch nicht auf Lautstärke, sondern dann kommt es auf die Herzenshaltung an. Und wenn ihr mich im Auto gehört hättet diese Woche, wenn ich da mitgesungen habe, hab selber geschmunzelt. War ganz alleine, das war auch gut so. Nein, ich lade euch ein, wirklich mitzusingen, wie niemals zuvor. Ein Grund, Gott zu loben. Nehmt das mit in die Woche, nehmt das mit in euer Leben. Es gibt viel mehr Gründe für Gott, als dass ihr meint, ihr könntet nicht vor Gott treten. Deswegen lade ich euch ein, das Ganze nochmal im Stehen und am Ende des Lieds spreche ich euch den Segen zu.
Zeit dann gekommen ist, wird
zieht meine Seele dich weiter preisen. 10.000 Jahre und in Ewigkeit. Komm und lobe den Herrn, meine Seele singt, bete den König an. Sing die Liebe zuvor, nur für ihn, und bete den König an. Komm und lobe den Herrn, meine Seele singt.
So bitten wir dich, Herr, segne uns. Halte deine schützenden Hände über uns und gib uns deinen Frieden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Ich wünsche euch eine gute Woche, einen schönen Sonntag, einen guten Nachhauseweg.